Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Und der will euch heute entführen in eine ganz eigene Welt, in die Welt der Musikmuseen. Und weil wir es hier bei Alles klar Klassik nicht klein haben, gehen wir in zwei Museen mit den wahrscheinlich zwei größten deutschen Komponisten. Wir besuchen das Beethoven-Museum in Bonn und wir besuchen das Haus Wahnfried, also das Wagner-Museum in Bayreuth. Aber wir schauen uns das natürlich nicht nur alles an, sondern wir fragen die beiden Museumsdirektoren, Sven Friedrich in Bayreuth und Malte Böcker in Bonn, welche Aufgabe eigentlich ein Musikmuseum heute hat. Was ist der beste Weg, Musik auszustellen, die sich ja eigentlich gar nicht ausstellen lässt? Und welche Rolle spielt ein Museum für die Pflege eines Komponistenerbes in unserer Zeit? Abgesehen von der Ausstellung, wie geht man um mit Handschriften, mit Partituren, mit Briefen der Komponistinnen und Komponisten? Wie präsentiert man sie und wie führt man einen aktuellen Dialog über tote Künstlerinnen und Künstler? Die Gespräche teile ich auf. Ich rede im ersten Teil mit Sven Friedrich vom Haus Wahnfried. Dann reisen wir zusammen nach Bonn ins Beethovenhaus und reisen noch einmal für eine kleine Stippvisite zurück nach Bayreuth. Sven Friedrich leitet das Haus in Bayreuth gefühlt eine Ewigkeit. Manche nennen ihn schon den Gurnemanns des Wagner-Schatzes. Er ist wirklich der Sachwalter der großen Dokumente rund um Richard Wagner. Es war natürlich das Wohnhaus Wagners in Bayreuth. Und Sven Friedrich hat es mit einem ganz besonderen, sehr heiklen Erbe zu tun, denn das Haus Wahnfried war, wie ihr wisst, auch Wohnzimmer der Nazis im Dritten Reich. Hitler war da zu Gast und es war so etwas wie ein philosophisches Zentrum mit Houston Stuart Chamberlain für die Entwicklung einer Rassenideologie. Mit all dem muss ein Museumsdirektor auch umgehen und auf der anderen Seite, lieber Sven Friedrich, ich war ziemlich oft bei dir im Museum und habe immer wieder diese Leute gesehen, die mit höchster Ehrfurcht fast auf Knien in dein Museum kommen, um dem großen Genie Wagner zu huldigen. Wie gehst du mit dieser Huldigungsform um?
Also zunächst einmal ist das ja sehr schön, wenn Menschen ergriffen sind und so das Gefühl haben, sie würden an etwas Heiligem partizipieren. Mir ist das übrigens gar nicht anders gegangen, als ich im Jahr 1984 das erste Mal in diesem Haus war. Da bin ich auf Zehenspitzen gegangen, weil ich irgendwie dachte, jetzt kommt da gleich um die Ecke der Meister. Also ich denke schon auch, dass es dann darauf ankommt, gerade weil das so ist und weil es diesen Wagner-Mythos gibt und weil es diesen Verehrungsgestus gibt, dem auch etwas entgegenzusetzen und vielleicht zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten und Wege gibt, sich Wagner zu nähern, als es der Wagnerianer so im Allgemeinen bevorzugt, nämlich auf Knien rutschend.
Ihr habt auch Treppen, also das wird dann auch schon schwierig, ne, wenn man die hochkommen will. Aber es gibt unterschiedliche Räume und die sind wahrscheinlich auch bewusst so angelegt. Also ihr habt die Bibliothek mit diesem Konzertzimmer, dann habt ihr eine wirklich fast klassische Ausstellung, wo man auch huldigen kann. Und dann habt ihr einen Neubau, in dem wechselnde Ausstellungen passieren, aber unten drinnen dann auch doch wieder Partituren ausgestellt werden. Wagner tatsächlich in so einem goldenen Kreis da als Mythosfigur installiert wird. Was war wichtig für dich, als ihr gesagt habt, wir kriegen diesen Bau, wie wollen wir den eigentlich bestücken?
Naja, Wagner ist natürlich ein ambivalentes Phänomen und diese Ambivalenz versuchen wir zum einen irgendwie gerecht zu werden, aber er ist natürlich auch ein rezeptions- und wirkungsgeschichtliches Phänomen, das wissen wir alle, dass Wagner natürlich aufgrund seines ideologischen Gehalts, auch seiner Weltanschauung, ideologisch in hohem Maße anschlussfähig gewesen ist, was sich ja dann daran zeigt, dass eben der Wagnerianer Adolf Hitler dann auch mit freundlichstem Familienanschluss in Wahnfried ein- und ausgegangen ist. Dazu müssen wir uns natürlich verhalten. Wir können ja nicht so tun, als würde die Geschichte 1883 mit dem Tod Wagners enden. Und dann ist das Haus natürlich auch symbolträchtig 1945 kriegszerstört worden zur Hälfte. Auch dazu müssen wir uns verhalten, denn es ist dann von 1973 bis 1976 originalgetreu, wie man damals sagte, wieder aufgebaut worden und vermittelt heute eigentlich den Eindruck, als hätte es diese symbolträchtige Zerstörung Zerstörung war keine gezielt, aber ein Flächenbombardement und eine Bombe ist in das Haus gefallen, als hätte es die gar nicht gegeben. Und das ist natürlich an so einem Ort, der so unterschiedlich kulturhistorisch, geistesgeschichtlich belastet und beladen ist, ist das natürlich eine Herausforderung, der wir gerecht werden müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir entschließen uns dazu, in den Räumen des Erdgeschosses, von denen wir eigentlich wissen, wie sie ausgesehen haben, die also nicht originalgetreu zu rekonstruieren, sondern die Zerstörung und den symbolträchtigen Verlust eben auch sinnfällig zu machen, dass wir eben die Interieurgegenstände, das Mobiliar, was eben durch Kriegseinwirkung verloren gegangen ist, durch mit Hussen überzogene Dummies repräsentieren, dass eben jeder sieht, okay, das ist hier eine Szenografie, die hat zwar die Anmutung eines Wohnraums, aber es ist nicht der authentische Wohnraum Wagners, den es ja nicht mehr gibt. Also eben kein historistisches Disneyland zu veranstalten, sondern sich, wie wir finden, redlich zu der problematischen Geschichte zu verhalten.
Dafür stehst du ja auch als Leiter des Museums und auch als Sachwalter all eurer Dokumente, die ihr da habt. Wie erlebst du das im Alltag? Wahrscheinlich dadurch, dass du ja auch ganz offen mit der Problematik in der Biografie Wagners umgehst, mit seinen Schriften umgehst, dass du mit der Annexion Wagners durch den Nationalsozialismus ganz offensiv umgehst. Du thematisierst das ja immer wieder. Ich habe viele Ausstellungen rund um diese Themen. Ist das etwas, was Leute wollen oder sagen auch viele, ich will doch nur die Locke vom Meister haben?
Naja, sowohl als auch, nicht? Natürlich gibt es die Leute, die sagen, ach, immer dieser Hitler und muss denn das immer sein und das ist doch so lange her und lass uns doch jetzt mal aufhören damit. Der Lohengrin ist doch so wunderbar und so, was ja auch stimmt. Aber ich glaube, dass man eigentlich nur dann guten Gewissens Wagnerianer sein kann, wenn man bereit und in der Lage ist, beide Seiten der Medaille sich anzugucken und die gibt es nun mal. Und wir können heute eben auf das Phänomen Wagner als Kulturphänomen des 19. Jahrhunderts nicht mehr schauen, ohne dass die Optik zwangsläufig durch die Perspektive des Dritten Reiches fällt. Das geht ja gar nicht anders.
Du bist auch bekannt als jemand, der jetzt nicht dem Wokeism verfallen ist, aber gerade im Umgang mit Geschichte und auch mit Kulturgeschichte sehen wir, Herbert von Karajan in Aachen, eine Büste wird einfach in den Keller gestellt. Das gibt sozusagen lustigerweise gerade bei den Problemzonen deutscher Geschichte die Tendenz momentan wieder, Straßennamen zu verbieten, Büsten abzubauen, statt sie zu kontextualisieren. Deine Methode wäre eher, stellt sie hin, bestrahlt sie mit einem Scheinwerferlicht und befragt sie.
Ja, der Scheinwerfer muss ja nicht von Albert Speer sein. Also, nein, das ist völlig richtig. Ich halte das, diese Political Correctness, diese Tendenzen für sehr, sehr bedenklich. Das ist eigentlich Geschichtsentsorgung, die dann letztlich wieder den Weg für Ideologien frei macht. Ich halte das für ganz fatal.
Die Entsorgung, die wir den Leuten vorwerfen nach dem Krieg eigentlich, ja, ne?
Natürlich. Und es wird jetzt unter fadenscheinigen Gründen, Kolonialismus oder so, das ist ja ein völlig ahistorisches Denken. Wir können doch Geschichte nicht be- und verurteilen vor dem Hintergrund unseres heutigen politischen, moralischen, gesellschaftlichen Verständnisses. Das ist doch absurd. Ich kann doch auch nicht sagen, ich kann doch auch einen Shakespeare-Text nicht lesen, als sei er heute geschrieben. Das ist völlig absurd und es ist eben auch gefährlich, weil ich denke, ja, dass man dadurch tatsächlich Türen öffnet, durch Geschichtsentsorgung Identitätszerstörung betreibt und sich damit letztlich verwundbar macht. Und wie will ich denn erklären, was Populismus ist, wenn ich nicht in der Geschichte schaue, wie hat das früher schon funktioniert? Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das eine ganz fatale Geschichte. Und wenn wir über Entsorgung von Kunstwerken oder Straßenumbenennungen reden, natürlich muss man das im Einzelfall genau beleuchten. Und eine Adolf-Hitler-Straße wird heute keiner mehr haben wollen, weil das ja auch eine Ehrung darstellt. Aber eine Hindenburg-Straße geht nach wie vor. Da muss man auch wirklich jeden Einzelfall, glaube ich, betrachten. Dieser Mühe muss man sich, dem muss man sich unterziehen. Aber prinzipiell habe ich manchmal so das Gefühl, wir sind von einer geistigen Bücherverbrennung nicht mehr weit weg.
Ja, und wir sehen das, eigentlich tun ja solche Diskurse uns auch gut. Also Chili Gonzales, der jetzt gerade einen Song gemacht hat und wenigstens wird drüber geredet und es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Also ich glaube, das ist ja auch eine Aufgabe dann von Museum, auch solche Strömungen zu thematisieren. Sonst müsstet ihr euch ja die Türen zuschließen und sagen, okay, Wagner hat auch antisemitische Bücher geschrieben, wir schließen jetzt das Haus zu und spielen seine Opern nicht mehr. Das kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Ja, das könnte natürlich die Lösung sein, aber dann ist ja die Frage, was kommt denn dann? Dann haben wir so das Gefühl, wir leben in einer permanenten, undefinierten Gegenwart und dann wird es wirklich bedenklich. Dann können wir auch gleich Kant und die ganze Vernunft suspendieren und manche Kolleginnen, KollegInnen sind ja auf dem besten Wege dazu. Nein, das kann es nicht sein. Gleichwohl, und da sage ich wieder, Museum eben als konservative Institution, die sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, plädiere da auch immer sehr von meiner persönlichen Neigung ganz unabhängig für dafür den Ball immer ein bisschen flach zu halten. Und nur weil Chili González, wer ist das eigentlich, ich kenne den Mann nicht, der hat sich mir noch nicht vorgestellt, irgendwas über Wagner sagt. Das
muss sich auch nicht jeder, der was über Wagner sagt, bei dir vorstellen vorher, oder?
Naja, sagen wir mal so, Winifred Wagner hatte ja in den 30er Jahren vor, dass jede Publikation, die über Wagner geschrieben wird, bevor sie veröffentlicht wird, ihrem Hausarchivar Otto Strobel vorgelegt werden.
Das hättest du auch gern.
Nee, das würde mir einfach zu viel Arbeit machen. Und man kann ja im Übrigen gar nicht so schnell widersprechen, wie Unsinn geschrieben oder geredet wird. Also das auch zu Chili González, das sei ihm natürlich herzlich gegönnt. Und ich verstehe natürlich auch die Begeisterung, mit der sich die öffentlich vermittelte Meinung auf sowas stürzt. Aber letztlich, was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich das Borstenvieh an ihr reibt? Das ist heute, der Morgen ist wieder was anderes. Und dann regt man sich über dies auf oder über jenes. Wir leben ja sowieso in einer super aufgeregten Zeit. Und da glaube ich, ist ein Museum auch der richtige Ort, all das so ein bisschen runterzukochen und zu sagen, Kinder, guck mal, die Bayreuther Festspiele, die haben Adolf Hitler überstanden und zwar aus guten Gründen überstanden. Und wenn man sich das so anguckt, dann kann man doch mit einem gewissen Vertrauen auch sagen, naja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das soll keine Verharmlosung sein, aber in der Gesamtschau einfach zu sagen, ja, wir müssen uns damit beschäftigen, wir können uns das angucken, aber jetzt über jeden Stock zu springen, der einem möglicherweise hingehalten wird, das ist konditionell ziemlich aufwendig.
Da lernst du schon viel von der katholischen Kirche. Ja? Also die Zeitspanne Wagners wird immer größer und damit ist die Zeitspanne größer, über die man sich nicht aufregen muss.
In der Tat. Ich meine, eine große Legitimation der katholischen Kirche ist ja alleine der Umstand, dass es sie 2000 Jahre gibt. Ich finde, das kann man ja mal zur Kenntnis nehmen. Die letzten 2000 Jahre waren ja nun, weiß Gott, nicht ereignislos. Und trotzdem gibt es eine Institution, die sich über die Zeiten, durch die Zeiten auch transformiert, auch gewandelt hat, aber im Grundbestand immer noch da ist. Konzil von Nikea ist immer noch gültig. Ja. Das finde ich genau das, was eine autoritative Kraft hat und das billige ich den Museen auch zu und ich denke, genau das ist, wonach die Leute heute auch in ihrer ganzen Orientierungslosigkeit suchen, weil wir wissen ja in Zeiten von KI nicht mal, ob das, was ich heute auf dem Smartphone von Frau Baerbock oder Herrn Scholz sehe, ob das wirklich authentisch ist oder ob das eine KI kreiert hat und der Bedarf nach einer Rückvergewisserung, nach einer Absicherung wird immer größer. Und da sind so traditionsreiche, trächtige Institutionen wie die Kirche oder Museen oder mittlerweile auch Theater ganz wichtig.
Sven Friedrich vom Haus Wahnfried war das. Wir fahren gleich zurück nochmal nach Bayreuth und dann hören wir auch den zweiten Teil dieses Gespräches. Jetzt geht es erst einmal nach Bonn. Wir wissen, dort wurde Ludwig van Beethoven geboren und dort steht logischerweise auch das Beethovenhaus Bonn. Und das wird geleitet von Malte Böcker. Auch er hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel erlebt. Wir erinnern uns an die großen Jubiläumsfeierlichkeiten zu Beethovens Geburtstag, die dann ein bisschen durch Corona ins Wasser gefallen sind. Trotzdem hat er organisiert, gemanagt und so viel wie möglich auf die Beine gestellt im Beethoven-Jahr. Und natürlich hat er sein Museum auch vollkommen neu gestaltet. Malte, ich erinnere das Beethovenhaus noch, bevor du angefangen hast. Das war ein Haus, in dem tatsächlich, wir hatten es eben schon bei Wagner, der Geist Beethovens als Genie gefeiert wurde. Da gab es viele Vitrinen, man durfte nichts anfassen. Man musste unbedingt ehrfurchtsvoll in dieses Haus gehen. Was hast du aus diesem Konzept gemacht?
Ja, also so in etwa erinnere ich das auch, wie du es beschreibst. Und es war ein Museum. Da wurde uns in einem Gutachten zu bestätigt, das ist ein Museum darüber, wie man Museen heute nicht mehr machen sollte. Und die Kurzform ist so ein bisschen, man hat zu sehr auf die Aura des Originals vertraut und hat die einfach dahingestellt, diese wunderbaren Objekte. Aber die ganze Kontextualisierung fehlte. Und das war dann schon auch die Motivation, mit dieses Amt zu übernehmen und zu schauen, wie man das irgendwie zeitgemäßer machen kann. Und es gab diesen einen magischen Raum, in dem behauptet wurde, das sei Beethovens Geburtszimmer. Der war völlig leer, mit einer Kordel vorne abgetrennt. Und der Museumsbesucher kam vorbei und mir wurde erzählt, als ich kam, dass die Asiaten ganz ergriffen da stehen würden und weinen. Und ja, ich habe mir das dann über Wochen immer mal wieder angeguckt und habe nur wahrgenommen, dass Menschen da lang gingen, kurz den Kopf in ein leeres Zimmer steckten und weitergegangen sind.
Die Plakette am Zimmer, die gesagt hat, hier wurde Beethoven geboren, die den Raum verändert hat, lustigerweise. Ja.
Ja. Und das war aber das große Narrativ in der Vereinsgeschichte Beethovenhaus. Und ja, dann habe ich hinterfragt, wissen wir überhaupt, ob Beethoven da geboren ist? Und die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wann Beethoven geboren ist und wir wissen auch nicht, wo Beethoven geboren ist, sondern wir wissen nur, wo Beethoven getauft wurde und wann er getauft wurde. Und daraus hat man dann geschlossen, dass er wenige Tage vorher in diesem Haus, wo die Eltern wohnten, halt auch geboren sein müsste. Also viel Unterstellung, viel Zuschreibung und für ein Haus, das eigentlich von sich oder für sich in Anspruch nimmt, ein wissenschaftlich fundiertes Haus zu sein, dachte ich, nee, das können wir alles nicht aufrechterhalten. Deshalb gibt es auch nicht mehr das Geburtszimmer in dem Museum Beethovenhaus. Es war die ganz große erste Setzung, dass wir uns davon verabschieden.
Wenn ich das richtig erinnere, ist das jetzt ein Raum mit Spiegeln? Ist das der Raum? Das ist ein Dachbodenraum mit schrägen Decken. Da ist ein Spiegel drin und ihr spielt eigentlich dann auch mit dem Mythos, oder?
Ja, also wir haben ihn zugänglich gemacht bei der Neugestaltung. Man kann reingehen und man trifft auf einen Spiegel, wo so ganz undefinierbare Zeichen flirren. Und wenn man vor den Spiegel tritt, reagiert dieses Chaos auf einen und setzt sich zusammen zu einem Zitat von Beethoven. Und dieses Zitat ist eine Beschreibung, wie ihm die Dinge zufallen. Und Beethoven sagt so in etwa, ich kriege das jetzt nicht ganz genau hin, aber in mir wirbelt es und braust es wie die Winde in der Natur. Dass dann sich eben dieses Werk in seinem Kopf zusammensetzt. Und wir haben sozusagen das Zimmer der Geburt zu einem Zimmer gemacht, wo thematisiert wird der kreative Prozess der Entstehung. Und haben das völlig umgedeutet und trotzdem ist es irgendwie auch ein wunderbarer Raum geblieben.
Ich glaube, da haben wir schon ein großes Problem oder einen großen Komplex, mit dem man sich als Museumsmacher wahrscheinlich auseinandersetzen muss. Es gibt diese große Erwartung an die Genies. Ja? Ob das das Haus Wahnfried mit Wagner ist, ob das in Leipzig mit Bach ist, ob das eben in Bonn mit Beethoven ist. Ein Großteil des Publikums kommt wahrscheinlich tatsächlich um diesem Gott nahe zu sein. Ja? So, und gleichzeitig sagst du, seid ihr eine wissenschaftliche Institution, der es ja erstmal darum geht, diesen Nachlass und das Leben sozusagen immer wieder zeitgemäß aufzuarbeiten. Wie gehst du mit diesen Erwartungen eines Publikums um, in den heiligen Hallen zu sein und mit deinem wissenschaftlichen Anspruch?
Indem wir dieses 19. Jahrhundert hinter uns lassen. Und das 19. Jahrhundert ist die Monumentalisierung. Ich meine, man hat damals diesen Genies, die großen Statuen geschaffen. In Bonn steht das erste Beethoven-Denkmal groß auf dem Sockel. Es ist immer dieses nach oben gucken. Das führt natürlich irgendwann zu so einer beziehungslosen Verehrung, weil es ist dann nicht mehr jemand, mit dem man auf Augenhöhe ist, sondern das ist jemand, der eben über einem steht. Und was wir ja erreichen wollen, ist eigentlich, dass die Menschen nicht eine beziehungslose Verehrung pflegen, sondern sich wirklich auf jemanden einlassen und berührt werden. Und und wir sind damit so umgegangen, dass das war dann eine weitere Setzung für die Neugestaltung. Wir für uns gesagt haben, wir wollen nicht ein bestimmtes Beethoven-Bild vermitteln, also das Bild des Beethovenhauses, sondern wir wollen das vermitteln, was sich historisch belegbar über Beethoven sagen lässt. Und das ist immer etwas, was etwas über einen Menschen sagt und nicht über irgendein Genie.
Und das muss man sich selbst auch ergehen und erarbeiten in diesem Haus. Das ist eigentlich, finde ich, schön, ein sehr freies Haus, also ein kleines Museum, weil es eben dieses Beethoven-Haus halt ist. Früher war es, so erinnere ich noch, selbst der Garten war abgeschlossen und man musste ehrfurchtsvoll vor dem Garten stehen, wo man sich fragte, war Beethoven in diesem Garten? Da habt ihr einfach die Gartentür aufgemacht, selbst da kann ich durchgehen inzwischen. Und dann wandle ich durch diese einzelnen Räume und begegne Exponaten, ganz unterschiedlichen. Ob das das Hörgerät ist, dann ist es ein Klavier, dann ist es eine Totenmaske, dann sind es tatsächlich Handschriften oder Autografe. Also es liegen ganz vereinzelt Sachen rum, sag ich mal, die ich mir dann selbst auch erschließen kann.
Das Leitbild für uns war der Flaneur. Früher gab es ein ganz klares Wegesystem und du warst sozusagen auf einer Spur, der du folgen musstest. Und wir haben gesagt, das drehen wir auch auf den Kopf. Und für uns ist der Flaneur eigentlich das Leitbild eines Museumsbesuchers, der frei entscheidet, wo er sich hinbewegt, auf was er sich einlassen möchte. Jeder Raum erzählt dann eine bestimmte Geschichte, hat ein Narrativ. Das wird auch kurz erklärt und angeteasert. Und dann gibt es eben diese Objekte, die da nicht rumliegen, wie du gerade sagst, sondern präsentiert werden. Und der Besucher, der kann dann entscheiden, wie tief er sich darauf einlässt. Der kann da sehr oberflächlich durchgehen und nimmt vielleicht nur zwei Leitobjekte wahr, die dann ganz stark für dieses Raumthema stehen. Oder er lässt sich auch auf verschiedene andere Sachen ein, die das Thema dann vertiefen. Oder er geht sogar in den Media Guide und da sind dann die weiteren Geschichten, die noch mehr in die Tiefe gehen und macht diesen Deep Dive. Also das überlassen wir alles. Ist alles eine freie Entscheidung des Besuchers. Das Interessante ist, wir haben mehr Objekte, die wir dort zeigen, als das in der früheren Ausstellung war. Deutlich mehr. Es wirkt aber viel aufgeräumter und es hat eine ganz andere Rhythmik bekommen. Früher hatte man immer nur den Blick in irgendwelche Vitrinen. Mittlerweile gleitet der Blick durch diesen gesamten Raum. Und ja, ich glaube, was wir erreichen wollten, war dem Besucher die Entscheidung zu überlassen, mit was bei Beethoven er sich beschäftigen will und nichts vorzugeben.
Das zweite große Problem eines Museums über einen Musiker ist die Musik an sich. Also wenn ich ein Museum habe über Caspar David Friedrich, ist es relativ naheliegend, dass ich Bilder von Caspar David Friedrich zeige. Selbst in einem Literaturarchiv oder Museum weiß ich, ich werde Literatur sehen, in Vitrinen wahrscheinlich. Musik kann ich schlecht sehen. Ja? Wie seid ihr mit diesem Phänomen umgegangen? Indem ihr auf den Menschen Beethoven ausweicht oder indem ihr auch versucht, museale Konzepte für das Hören zu finden? Also man kann ja mit Kopfhörern bei euch auch Musik hören. Wie findet diese Übersetzung statt von visuellem Ort zu akustischem Ort?
Ja, Musik auszustellen ist nicht trivial. Und die meisten Musikermuseen sind biografische Museen. Und wir haben bei der Museumsneugestaltung darüber nachgedacht und haben gesagt, also die Menschen kommen wegen der Musik, wir können kein stilles Museum bleiben. Wir brauchen Räume, wo auch Musik aufgeführt wird. Deshalb haben wir einen kleinen Konzertsaal geschaffen innerhalb dieses Museumskomplexes, wo zwei Period Instruments stehen aus der Beethoven-Zeit, die gespielt werden können. Hammerklaviere und da geben wir regelmäßig Konzerte, was die Menschen dann auch nochmal ein Stück in diese Zeit zurückbringt, weil die klingen einfach anders als zeitgenössische Instrumente. Wir haben einen anderen Raum geschaffen, wo man die Musik hören kann, die Beethoven als Jugendlicher in Bonn komponiert hat, die man im Konzertsaal so gut wie nie hört, die aber unheimlich toll vermitteln, wie weit er schon war in frühen Jahren. Das ist einfach erstaunlich, was dieser junge Mann schon irgendwie zu Papier gebracht hat, großartige Sachen. Und man ist dann wie in so einem Konzert zur Bonner Zeit. Das ist auch wunderbar. Und dann das Dritte war eben, dass wir einen Raum unbedingt haben wollten, der einem Museumsbesucher erklärt, vermittelt, warum es sich lohnt, mit Beethoven auseinanderzusetzen oder warum war er ein so bedeutender Komponist. Und das war eigentlich der schwierigste Raum.
Und das ist jetzt welcher Raum?
Das ist der letzte Raum unterm Dachgeschoss, also der oberste Raum, sehr großer Raum. Und die Arbeitshypothese ist, dass Beethoven so als künstlerische Haltung oder künstlerische Strategie auszeichnet, eine Art Überbietungsgestus. Also das, was er macht, musste immer noch einmal mehr die Grenzen erweitern, noch mal mehr eins draufsetzen. Und da haben wir Beispiele aus dem gesamten Oeuvre gesucht, die das eben symbolisieren. Da findet man dann zum Beispiel als Original die erste Druckfassung der 9. Sinfonie. Das war halt das erste Mal, dass ein Künstler einen Chor in einer Sinfonie mit eingebaut hat. Oder man sieht das Autograph von einem der späten Streichquartette, die dann eben nicht wie eigentlich üblich 3-4 Sätze hatten, sondern 6-7 Sätze. Ja? Oder Mr. Solemnis, eine Messe, die so groß war, dass sie in einem liturgischen Kontext gar nicht mehr eingesetzt werden konnte. Und mein Lieblingsbeispiel, die Diabelli-Variation. Ich meine, warum hat Beethoven 33 Variationen geschrieben, obwohl er nur um eine Variation auf dieses Thema gebeten wurde?
Weil er es konnte.
Weil er es konnte und weil das bis dato größte Variationenwerk die Goldberg-Variation waren. Wie viel hatten die? 32. Also es ist irgendwie immer noch mal eins draufsetzen. Dieser Überbietungsgestus, das ist, glaube ich, so eine Grundhaltung bei Beethoven. Und dieser Raum funktioniert ganz gut und vermittelt eben den Besuchern etwas über auch die künstlerischen, diesen künstlerischen Ansatz, die Grundhaltung. Und ich glaube, damit haben wir das ganz gut auf den Weg gebracht.
Und geht dann auch über die Musik, ne? Und über diesen Wahnsinn der Musik. Zwei Räume gibt es noch, die ich kurz mit dir besprechen würde. Eins ist die Schatzkammer, weil da ist noch das alte Museum irgendwie. Aber wenn man jetzt eine neue Ausstellung anguckt, ihr habt gerade eine über die Entstehung der 9. Sinfonie, ist es auch tatsächlich relativ einfach begreifbar, was da ausgestellt wird. Von der ersten Skizze geht es da bis zur gedruckten Version und nachher zum Brief des Setzers oder Beethovens, dass sein Setzer ein alter Esel sei und dass er überhaupt ganz sauer ist, weil er seinen Beruf gerade wieder hingeworfen hat und nicht mit Beethoven auskommen konnte. Also man kann da sozusagen auch in diesem kleinen Keller, dunklen Raum, innerhalb von wie viel? 5 Vitrinenmetern eine große Geschichte erzählen.
Unser Anspruch war nicht nur, dass in einem Musikermuseum zu Beethoven Musik erklingen muss, sondern dass man auch Originale sehen kann. Ich meine, das Beethovenhaus hat die weltweit größte Beethoven-Sammlung und was wir bis also in der alten Ausstellung gezeigt hatten, waren nur Faksimiles, weil nämlich dieses historische Haus aus dem 17. Jahrhundert nicht geeignet ist, um unter konservatorischen Bedingungen Originale zu zeigen. Die würden durch die Licht- und Klimaverhältnisse ganz schnell kaputt gehen. Und deshalb war jetzt bei der Neugestaltung die Möglichkeit, einen Raum mit klimatisch wunderbaren Bedingungen zu schaffen. Und da zeigen wir jetzt im steten Wechsel immer wieder so für 2-3 Monate aus diesem reichen Bestand Originale, meist themenbezogen und jetzt gerade zur 9. eben das, was im Beethovenhaus unter anderem zur 9. zu sehen ist. Und das ist Schatzkammer, klar, da geht es darum, das ist besonders wertvoll, hat die Aura, man muss auch irgendwie nochmal in so einen besonderen Raum gehen und
im Keller und dann geht's
so. Und dann machen wir es eben so, dass wir diese verschiedenen Schichten des kreativen Prozesses auch zeigen, von der Skizze über das erste Manuskript hin zum Autograph, zum korrigierten Kopistenexemplar bis zum Druck. Das wird dann einmal da ausgerollt. Und zeigt den Menschen, dass Beethoven eben nicht das Genie war, der einfach irgendwas aufgeschrieben hat, was ihm Gott da ins Gehirn gesetzt hat, sondern der hat echt gerungen und es war ein Riesenkampf, bis er das so hatte, wie er es wollte.
Ich kann nur sagen, Beethovenhaus in Bonn, unbedingt vorbeigehen. Lieber Malte, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Aktuell zu sehen im Beethovenhaus in Bonn, wir haben es gerade gehört, eine große Ausstellung in der Schatzkammer über die Evolution der 9. Sinfonie und im Wechselausstellungsraum eine sehr spannende Ausstellung über Bernsteins Beethoven. Da geht es um die Beziehung von Leonard Bernstein mit Ludwig van Beethoven, natürlich unter anderem zum Berliner Mauerfall. Wir ziehen nochmal zurück nach Bayreuth zu Sven Friedrich, von dem ich wissen wollte, welche Herausforderung ist es eigentlich, ein Museum eben nicht für einen bildenden Künstler, sondern für einen Musiker zu machen, dessen Musik ja eigentlich oben auf dem grünen Hügel gespielt wird.
Das Problem haben wir ja bei Jean-Paul, den wir auch noch machen. Jean-Paul-Museum, Franz-Liszt-Museum haben wir ja auch noch unter unserer Fuchtel auch. Natürlich, man kann Kunst nicht ausstellen, es sei denn, es ist bildende Kunst, die dafür gemacht ist. Aber man kann Musik, man kann Literatur nicht ausstellen. Aber wir können natürlich sozusagen den Kontext erzählen. Und darum geht es. Das ist Wagners Biografie, das ist sein Werk, die Werkgeschichte, alles das, was dazugehört zu einem tieferen Verständnis. Denn man kann natürlich den nach Schneehäuser oder den fliegenden Holländer konsumtiv zur Kenntnis nehmen, aber das ist halt nur das halbe Vergnügen. Ja, wenn man denn etwas darüber weiß und es kontextualisieren kann, dann ist das natürlich sinnvoller. Und das versuchen wir mit dem Museum, das Archiv, wie du richtig sagst, das ist natürlich die 7/8 des Eisbergs unter der Wasseroberfläche. Das ist ja ein beträchtliches Vermögen, ein beträchtlicher Bestand. Der künstlerische Nachlass Richard Wagners mit den ganzen Handschriften, seine Aufsätze, seine Kompositionsskizzen, Prosaentwürfe bis hin zu den handschriftlichen Partituren. Das ist natürlich wirklich überwältigend, muss man sagen. Aber es reicht ja nicht, sich wie Fafner auf den Hort zu setzen. Wir wissen ja auch, wie das ausgeht. Ja, nämlich dann ist Fafner tot und das möchte ich mir zunächst noch ersparen, sondern man muss das Ganze...
Und man ist auch kein guter, auch kein gutes Vorbild, ja?
Nein, ich glaube, wenn wir von Gralshüter sprechen und im Bilde bleiben, dann ist es den Gral eben zugänglich zu machen und die Menschen partizipieren zu lassen. Und zu uns kann jeder kommen, der ein Interesse nachweist, die Sachen sich anschauen, auswerten. Und wir haben ja in den letzten Jahren, nachdem wir zwischen 2010 und 2015 das Museum komplett erneuert und erweitert haben, haben wir uns in den letzten Jahren intensiv um das Archiv gekümmert und zum Beispiel den größten Teil des Autographennachlasses von Richard und Cosima Wagner digitalisiert und im Internet weltweit öffentlich zugänglich gemacht. Also der Forscher oder der Dirigent, der mal in die Handschriften gucken möchte, oder die Dirigentin, die vielleicht auch in die Handschriften gucken möchte, kann das jetzt von Brisbane aus tun oder von sonst woher, wo es einen Internetanschluss gibt, muss also nicht mehr nach Bayreuth reisen. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich bin sehr gerne in Kontakt mit den Leuten, aber für die ist es natürlich viel einfacher und das ist eben unser Auftrag, die Sachen auch zugänglich zu machen.
Das ist, was das Archiv betrifft. Wie ist denn das mit dem Museum? Also wenn man Museum von vor 30, 40 Jahren denkt, entspricht dem auch nicht mehr. Ne? Also da gibt es ja auch Erneuerungen und Trends. Ist das so, dass ihr euch auch unter Museumsmachern für Musik austauscht und sagt, hier, das mit diesen Kopfhörern, das funktioniert nicht, da brauchen wir einzelne Zimmer, wo man was hören kann. Ihr habt da unten die Bühnenbilder nachgebaut, ihr habt dann eine digitale Partitur, glaube ich, auch, die man, also ein großer weißer Tisch, der von oben mit einem Beamer beschienen wird und man kann die Partitur mitlesen während Musik. Das sind ja alles auch moderne Möglichkeiten, ein Leben und die Musik jemandem nahe zu bringen.
Ja klar, und wir werden jetzt in diesem Sommer eine neue Virtual Reality Anwendung haben. Da kann der geneigte Wagnerianer das tun, was er zu Hause tut, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Also nicht, was du jetzt denkst, sondern er kann dirigieren. Ja, das macht der Wagnerianer gerne zu Hause, legt die CD auf und dirigiert. Und das kann er bei uns jetzt tatsächlich tun, ein virtuelles Orchester dirigieren und mal gucken, wie so ein Viervierteltakt wirklich funktioniert. Ich glaube, das kann ganz lustig werden.
Es ist im Haus in der Musik, ne? In Wien gibt es das, glaube ich, da stehen, wenn man falsch dirigiert, stehen die Wiener Philharmoniker auf und sagen hier, du Loser, ich gehe jetzt weg oder sowas.
Na, so geht das nicht. Ja. Und das finde ich hinreißend und davon habe ich es auch abgekupfert. Das ist bei uns ein bisschen anders, aber die Idee dazu kommt tatsächlich daher. Da bin ich dem Haus der Musik auch für diese Inspiration extrem dankbar. Aber natürlich ist es so, das klassische Betätigungsfeld sind natürlich Sonderausstellungen. Da würde ich auch gern mehr machen, aber da sind natürlich die finanziellen Ressourcen und personellen Ressourcen einfach begrenzt. Wir sind im Team 10 Leute. Damit kann man natürlich keine Wunderdinge tun. Das soll jetzt auch keine Ausrede sein, sondern es ist einfach Fakt. Aber es geht natürlich auch darum, irgendwie up-to-date zu bleiben und gleichzeitig unzeitgemäß, weil ein Museum ist eine unzeitgemäße Institution. Museen haben jetzt Umfragen gezeigt, eine hohe Glaubwürdigkeit, sehr hoch gerankt. Ich finde, das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann und sollte. Aber auch im Museum gibt es wie überall immer so Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Nachhaltigkeit ist jetzt ein Thema, Partizipation war ein Thema, jetzt ist irgendwie, dann war Digitalisierung ein Thema, jetzt ist im Moment Umgang mit Krisen ein riesiges Thema und man denkt immer, oh, wir müssen das Museum irgendwie dauernd neu erfinden. Nein, das muss man nicht. Ich glaube, ein gewisses Beharrungsvermögen, eine gewisse Kontinuität ist genau das, was die Menschen auch suchen, um dieses Gefühl auch von einer gewissen Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit zu bekommen.
Ja, ich glaube, Glaubwürdigkeit ist auch wichtig, weil gerade sowohl im Beethovenhaus als auch bei euch im Haus Wahnfried, wo dann Archiv mit Museum vereint wird, gibt es ja tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Auftrag, den man wahrnehmen muss und wahrscheinlich dadurch rekrutiert man auch Aufmerksamkeit. Wenn ich mir angucke, viele private Museen bzw. Ausstellungskonzepte sind ja inzwischen auch vollkommen auf Unterhaltung angelegt, gerade in der bildenden Kunst, da kann ich durch irgendwelche Bildwelten von Monet gehen und durch irgendwelche Seerosen, aber die Kontextualisierung findet überhaupt nicht mehr statt. Ist das etwas, wo du sagst, nee, das ist bei uns im Haus, da ist man schon konservativ und da bleibt man auch bei dieser Glaubwürdigkeit, dass man Forschung mit ästhetischer Wahrnehmung von Kunst vereinen muss?
Ja, also konservativ ist ja eigentlich progressiv, wenn man es richtig versteht, weil seit ich den Job jetzt mache und das sind jetzt 31 Jahre, höre ich immer so Worthülsen wie Museen im Wandel und die neuen Herausforderungen und Krise und immer ist irgendwas und so und letztlich stellt man dann nach vielen Jahrzehnten fest, naja, so die Basics ändern sich eigentlich gar nicht und deswegen glaube ich, man muss diesen schmalen Grat treffen. Ich habe nichts gegen Infotainment und wir machen das ja auch, also wir machen auch Museumspädagogik und Wagner für Kinder mit Russ und so. Der Hund führt durchs Haus und solche Geschichten haben wir auch. Das kann man machen, soll man machen, aber man darf im Grunde genommen nicht die Glaubwürdigkeit dahingehend aufs Spiel setzen, dass man die Seriosität einem Anspruch auf Unterhaltung und auch auf reine Quantität, ja Besucherzahlen ist ja immer das große Thema, zum Opfer bringt. Ja, denn wir sind kein Kaufhaus, wir sind kein Kulturkaufhaus, Dussmann, wo sich jeder rausnimmt, was er gerne möchte und das Kaufhaus legt das in die Vitrinen, von dem es glaubt, dass es auch gekauft wird. Da haben wir doch einen etwas anderen Anspruch und auch eine etwas andere Aufgabe. Und ich sage immer, eine Kulturinstitution ist ja nicht deswegen schlecht oder überflüssig, weil sie wenig nachgefragt wird und umgekehrt, weil wenn das so wäre, dann wäre ja die Bild-Zeitung der Gipfelpunkt des Journalismus, weil sie von den meisten Leuten gelesen wird und Currywurst wäre der Gipfelpunkt der Haute Cuisine, weil sie von den meisten Leuten gegessen wird.
In Bayreuth gibt es, wenn ich es richtig verfolgt habe, gerade eine Diskussion, es soll ein neues Museum könnte entstehen über Chamberlain, also den, ja, wie fasst man es am besten zusammen, Interpreten, Wagner-Interpreten mit Nazi-Nähe und du setzt dich dafür ein, dass da ein extra Haus entsteht, in dem dann auch die Integration des Werkes Wagners in den Nationalsozialismus und für die Propaganda thematisiert werden kann. Da gibt es Stadtratbeschlüsse oder stehen an, es gibt ein Gutachten, das sagt, brauchen wir eigentlich nicht dieses Haus. Warum ist es so wichtig, dass eine Stadt diese Museen schafft, um auch Diskurse zu öffnen?
Also ob das ein Museum im herkömmlichen Sinne werden wird oder würde, das ist ja noch gar nicht ausgemacht. Es ist ja so, dass in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses Wahnfried das sogenannte Chamberlain-Haus liegt. Das liegt deswegen so, weil Houston Stuart Chamberlain da gewohnt hat, der ja die Tochter Richard Wagners und Cosimas Eva geheiratet hat. Der hat da also ab Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Und Chamberlain ist eigentlich in der Wirkungsgeschichte das Bindeglied, um es ganz grob zu sagen, zwischen Wagner und Hitler, weil er hat das, was Wagner kulturgeschichtlich sozusagen entwickelt hat, weitergeführt und zwar im Hinblick auf eine Kulturgeschichte der Germanen letztlich im Kampf gegen die Juden mit der Behauptung, ich kann euch jetzt Kulturgeschichte naturwissenschaftlich begründen, nämlich mit der Rassentheorie, ja, biologisch begründen. Und das war im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war dieser Chamberlain enorm wirkungsmächtig. Ich glaube, diese Grundlagen des 19. Jahrhunderts sind in einer Zahl von 250.000 Exemplaren erschienen. Hitler hat das natürlich auch gelesen. Der hat Chamberlain noch besucht in Bayreuth 1923, weil das war so der Geist des Heros. Denn der war ja kein Krawall-Antisemit oder irgendein Primitivling, sondern es war ein hochgebildeter,
mitten in der bürgerlichen Gesellschaft verankerter,
absolut ein Kosmopolit, gebürtiger Engländer, in Paris aufgewachsen, in Wien studiert, nach Bayreuth gekommen, also ein Germanenverehrer. Und das muss man auch erstmal verstehen, ja, dass hier jemand sozusagen ein Arsenal geliefert hat, auf das man sich dann als Nationalsozialist berufen konnte. Das war sozusagen die pseudowissenschaftliche Nobilitierung dessen, was denn später passierte. Und deswegen ist Chamberlain so wichtig. Deswegen ist er wahrscheinlich auch zur Tabula Rasa nach dem Krieg geworden. Was wir gemacht haben, ist ja im Wesentlichen nicht Geschichtsaufarbeitung, sondern Geschichtsentsorgung gewesen. Und ich persönlich bin der Meinung, Kranzabwürfe an Gedenktagen sind Symbolpolitik und von daher nicht unwichtig, aber natürlich nicht erschöpfend. Und wir haben also die Idee, in der Verlängerung dessen, was wir mit der Neugestaltung des Richard-Wagner-Museums 2015 schon begonnen haben, nämlich die Ideologiegeschichte Wagners in unsere Dauerausstellung mit einzubeziehen, also die ideologische Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte Wagners, eben über die Figur Chamberlain an diesem Ort zu verlängern. Wir haben nahezu vollständig Chamberlains Bibliothek und allein wenn man diese Bibliothek sieht, dann wird einmal erstmal atemberaubend klar, was für einen Horizont dieser Mann gehabt hat. Und deswegen würde ich diese Bibliothek wahnsinnig gerne öffentlich ausstellen und dann eben auch kontextualisieren und einfach zu zeigen. Und ich glaube, dafür ist Bayreuth als Symbolort genau der richtige Ort, weil es das woanders noch nicht gibt, wie die Transformation von Politik in Kunst bei Wagner, ja, kommt ja aus dem Vormärz, die Transformation von Politik in Kunst bei Wagner, dann über Chamberlain wieder zur Transformation von Kunst in Politik wird, was dann Hitler macht. Und diese NS-Ideologiegeschichte als Kulturgeschichte zu zeigen und zu dokumentieren, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, im Übrigen sehr aktuell, auch die Mechanismen offenzulegen, nach denen Ideologisierung sich vollzieht. Und deswegen war ich auch etwas überrascht über diesen Gutachterausschuss des Kulturausschusses in Bayreuth, der, sagen wir mal, in seinen Entscheidungen doch lokal sehr begrenzt ist und aufs Geld. Und das ist ja alles auch richtig und das kann man nicht vom Tisch wischen. Aber ich glaube, dass es hier um ein Projekt von überregionaler, nationaler, möglicherweise internationaler Tragweite geht und dass es Bayreuth gut anstehen würde, aufgrund seiner einschlägigen ideologischen Geschichte, das eben auch zu dokumentieren.
Letzte Frage, allein im Museum, gibt es diese Momente für dich, wo du abends den Schlüssel mal nimmst, da reingehst und wenn ja, kannst du uns sagen, was du da machst?
Also normalerweise gehe ich abends nach Hause zu Frau und Kind und versuche das Museum aus dem Kopf zu kriegen, was nicht immer gelingt. Aber tatsächlich gibt es manchmal so die Situation, zum Beispiel nach einem Konzert oder so, wenn ich dann als David Gesell schließt den Laden, gut, alles schön abschließen muss, wo dann die Musik noch so im Raum hängt und wo man dann im Saal da zum Beispiel, und dann gucken wir auf diesen Flügel, auf dem ja auch Liszt gespielt hat, oder wir sind in unserer Schatzkammer und ich gucke eben auf die Schlussseite der Götterdämmerungspartitur. Das ist dann das, die Erfahrung, die Walter Benjamin die Aura nennt, also die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. So definiert ja Benjamin die Aura. Und das sind schon heilige Momente, das würde ich so sagen, von einer ganz besonderen Erlebnisqualität. Manchmal grieselt's dann auch immer noch so ein bisschen, wenn man dann vor der Parsifal-Partitur steht und sagt, ja, das hat er jetzt wirklich selber geschrieben da, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Artefakt oder so, das ist das verdammte Original. Und dann in diesem Haus und die ganze Atmosphäre mit den ganzen Geistern, die da durchfliegen. Wir haben vor ein paar Jahren mal zur Museumsgeisterbahn gemacht, wo diese ganzen guten und bösen Geister so durchs Haus geisterten, ja. Das ist dann irgendwie gegenwärtig in einer komischen geistigen Form und das ist schon etwas Besonderes. Und dann sehe ich zu, dass ich rauskomme und ein Bier trinke.
Das machen wir jetzt. Danke, Friedrich.
Danke, Dankeschön.
Ja, das ist schon ziemlich cool, da im Haus Wahnfried vor dieser Parsifal-Partitur zu stehen. Überhaupt Beethovenhaus, Wagnerhaus, geht einfach öfter mal ins Museum. Da ist nämlich ganz schön viel Leben in der Bude. Und ich finde, beide Direktoren haben es ziemlich klar gesagt. Es geht auch darum, in einer Zeit großer Emotionen und großer Umbrüche irgendwie sowas wie historische Sachwalterei zu betreiben. Und vielleicht ein bisschen den Diskurs der Dinge mit einem historischen Blick auf das Jetzt zu schärfen. Genau das passiert sowohl in Bonn als auch in Bayreuth. Egal wo ihr seid, ich kann euch nur empfehlen, schaut doch einfach mal vorbei. Das war's für diese Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismon-Stiftung. Ich hoffe, ihr seid nächsten Freitag wieder dabei. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gerne ein Like dalassen, gerne abonnieren. Nächste Woche zum Update ist natürlich auch Doro wieder dabei. Darauf freue ich mich ganz besonders. Liebe Grüße gehen raus an dich, Doro. Haltet die Ohren steif da draußen. Bis nächste Woche. Ciao, baba.